Der Tausch am Kreuz ist ein Thema. Weil wir Christen, wir sollen wirkliche, echte Gläubige sein, nicht Pseudogläubige und auch nicht Schriftgelehrte oder gar zur Art Pharisäertum bilden, sondern wirklich Glaubende, die dem Wort des Herrn einfach glauben und folgen. Nicht bloß wissen, was geschrieben steht, sondern eben auch glauben und in die Tat umsetzen. Aber wenn ich es nicht weiß, was geschrieben steht, kann ich es natürlich nicht glauben. Darum ist Lehre schon wichtig, aber eben nicht so eine Art Schriftgelehrte. Wie es ja jetzt wieder war, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, da hat wieder ein ganz schlauer Prophet, in Anführungsstrichen, ausgerechnet, dass Jesus am 23. September 25 wiederkommt. Ja, heute haben wir einen 25. Jesus war noch nicht gekommen. Aber manche Leute haben das geglaubt und sind schon ganz verrückt worden. Ja, da sehen wir. Der Herr hat gesagt, wir wissen weder Tag noch Stunde, das ist uns nicht gegeben, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Und das wollen wir einfach dann neutestamentlich so festhalten. Deshalb gibt es bei uns Geistlehre, Lehre, die uns für heute was bringt. Weil es nützt ja nichts, wenn du das von der Vergangenheit weißt und was in der Zukunft alles sein könnte oder sollte oder geschrieben steht. Das ändert deinen Lebensinhalt heute nicht. Wir konzentrieren uns auf die Dinge, die gegenwärtig wichtig sind. Da kommen wir am ehesten in den Segensfluss hinein. Weil dann kommen wir an den Weinstock und Jesus hat gesagt, wer am Weinstock bleibt, der bringt viel Frucht. Ganz einfach. Wir Christen sollen wie eine Rebe sein, die am Weinstock ist, dann bringen wir viel Frucht. Wenn wir an Christus bleiben, werden wir eben auch viel Frucht bringen. Also Jesus war ja der Sohn Gottes, gezeugt vom Heiligen Geist. Und das Ganze mit einer Jungfrau namens Maria, das ist ja bekannt. Aber das ist wichtig, ja, weniger jetzt die Maria, sondern diese Zeugung durch den Heiligen Geist. Weil sonst wäre er ja nicht Gottes Sohn. Aber da der Heilige Geist hier am Wirken war, ein Wunder gewirkt hat, deshalb ist Jesus der Sohn Gottes und deshalb hatte Jesus keine sündige Blutlinie in sich. Das ist das A und O der Sache. Er war zwar Mensch, weil er in der Maria herangewachsen ist, aber er war kein Nachkomme von Adam. Darum hatte er die sündige Natur und damit auch den Tod nicht in sich. Jesus war sündlos, gerecht und heilig und ein vollkommener Mensch. Und er hätte eigentlich nicht sterben können, ja, weil einfach die Sünde nicht in ihm war. Und wenn jemand die Sünde nicht in sich hat, kann er nicht sterben, weil ohne Sünde gibt es keinen Tod, ganz einfach. Selbst der Pilatus hat das schon erkannt und hat gesagt, wie er ihn verhört hat, dass er nichts Böses an ihm findet, dass er keine Sünde an ihm findet. Warum soll ich jetzt diesen Jesus da jetzt kreuzigen lassen? Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten haben halt einfach keine Ruhe gegeben und ja, er hat dann einfach nachgegeben. Und Jesus hat einmal gesagt, der Satan hat nichts in mir. Das steht in Johannes 14,30. Also der Satan konnte keine Sünde hinein projizieren oder hineinpflanzen. Der Satan hat kein Recht an Jesus, weil er eben nicht ein Nachkomme Adams war, sondern eben der Sohn Gottes, der direkte Sohn Gottes. Der Pilatus hat gesagt, ja, ich habe es hier rausgeschrieben, Lukas 23,4, hat zu den Hohepriestern und Volksmengen gesagt, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Ja, er hat es gemerkt und es war wichtig, das zu tun, weil im Alten Testament, wenn die Juden ein Lamm als Sündopfer gebracht hatten, musste der Priester dieses Lamm begutachten, ob es auch makellos war, weil sonst hätte es nicht getaugt für das Sündopfer. Und hier hat der Pilatus das festgestellt, dass Jesus tauglich ist für das Sündopfer am Kreuz, obwohl ihm das ja nicht bewusst war. Also in Jesus war keine Sünde und damit auch keine Folge der Sünde, weder an seinem Leib noch in seiner Seele. Dieser Jesus konnte nicht sterben, er konnte nicht krank werden, er konnte nicht schwach sein, gebrechlich oder depressiv oder sonst irgendein Leiden haben. Das war unmöglich, weil der Satan hat nichts in ihm und die Sünde war auch nicht in ihm. Und auch kein Fluch war auf ihm, weder der Fluch des Gesetzes noch sonst irgendein Fluch. wenn etwas vorhatte, an ihn sich anzuheften, dann musste es einfach von ihm abprallen, weil an Jesus keine Andockstelle dafür da war. Es ging einfach nicht. Das Einzige, was an Jesus hervorgekommen war, waren die Früchte des Geistes, weil er war eben der Sohn Gottes, voll Heiligen Geistes, nicht ein Adams Nachkomme, sondern einfach ein heiliger, sündloser, gerechter Mensch. Also wir sagen, Jesus war ungefähr 30 bis 33 Jahre alt, als er seinen Dienst tat. Und ja, das war er wahrscheinlich auch so, kerngesund und topfit. Erst als er dann am Kreuz den Platz der Menschheit einnahm und für uns zur Sünde wurde, konnte eben das alles an ihm andocken. Das ganze Übel, jeder Fluch und jede Krankheit und jedes Leiden und keine Ahnung was noch alles. Es konnte plötzlich an ihm andocken, weil er zur Sünde wurde. Obwohl er selber nicht gesündigt hatte, aber er hat eben mit uns Platz getauscht. Das müssen wir unbedingt wissen, dass da Platz getauscht wurde. Da wurde alles Schlechte, jede Sünde, die Sünde Adams auf ihn übertragen. Und ja, so hat das Schicksal der Menschheit ihn getroffen. Das ist ja dieses furchtbare Schicksal der Menschheit, wenn du sündigst, musst du sterben. Ja, und der Mensch war halt sündig und deshalb mussten die Menschen alle sterben nach und nach. Jesaja 53 beschreibt uns diese Szene am Kreuz, schon bevor das es geschehen war. Der Prophet hat es schon vorausgesehen und er sagt, jedoch unsere Leiden, ja, das ist wichtig, unsere Leiden, Krankheiten, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, also nicht wir, weil wir wissen es ja, aber die Juden damals. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Sie meinten, das war jetzt Gottes Werk, weil er sich so überheblich dargestellt hat und sich als Gottes Sohn und als Menschensohn bezeichnet hat. Jetzt kriegt er die Quittung dafür. Gott hat ihn jetzt geschlagen und niedergebeugt. Und dann sagt der Jesaja weiter, doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen. Zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag jetzt auf ihm, zu unserem Frieden, ja, zu unserer Freiheit, zu unserer Erlösung. Und durch seine Wunden oder Striemen ist uns Heilung geworden. Aber der Herr ließ ihn treffen, unserer aller Schuld. Also jeder war auf seinen eigenen Weg, seinen sündigen Weg, egoistischen Weg. Aber diese Schuld, ja, diese Sünde hat ihn getroffen, er wurde praktisch zur Sünde. Und dann hat ihn unser Gericht, unser Urteil, das über uns gefällt wurde, ja, bist ein Sünder, musst sterben, musst die Sache ausbaden unterm Strich, hat nicht mehr uns dann getroffen, sondern ihm, das Lamm, Gottes Lamm, das für uns geopfert wurde, hat es alles getroffen. 2. Korinther 5, 21 erklärt uns klipp und klar, den, der Sünde nicht kannte, also da ist Jesus gemeint, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das erklärt diesen Tausch. Er wurde der Sünde und wir gerecht, sündlos. Das war Gottes Plan, Gottes Erlösungsplan und den hat er auch durchgezogen. War wahrscheinlich nicht einfach für ihn, weder für den Vater noch für den Sohn. Aber das war die einzige Lösung für die Menschen und die hat er auch dann durchgezogen. Und Jesus hat ja selber schon im Voraus gesagt, dass er sich für uns als Lösegeld eintauscht. Ja, Lösegeld gibt es dann, wenn jemand einen Geisel genommen hat und verlangt so und so viel Geld, damit die Geiseln wieder freigelassen werden. Ne? Lösegeld. Und das hat Jesus selber gesagt, in Markus 10, 45 steht, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Ganz eindeutig. Anstelle von den Menschen wurde Lösegeld bezahlt. In Person von Jesus, dem sündlosen Sohn Gottes. Und das ist die Botschaft vom Kreuz. Er hat sich als Lösegeld für viele gegeben. Ja, eigentlich für alle. Aber es wirkt halt nicht für alle, weil es nicht alle glauben. Und diese Worte vom Kreuz, dieses Evangelium müssen die Herzen der Menschen erreichen. Ja, auch dein und mein Herz. Diese Worte müssen uns immer wieder im Herzen erreichen. Ja, am Herzensboden könnte man fast sagen. Weil sonst wirken sie nicht für uns. Darum ist es so wichtig, dass wir uns diese Worte immer wieder zu Gemüte führen, darüber nachdenken, entscheiden, das zu glauben, aussprechen im Glauben, damit sie anfangen, für uns wirksam zu werden. Also es wurde Platz getauscht dort am Kreuz. Wir hätten dort hängen sollen, ans Kreuz geheftet wegen unserer Sündhaftigkeit und dem Fluch und so weiter. Aber wir haben jetzt, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist, sozusagen den Platz an der Sonne bekommen. Ja, Jesus hatte den Platz an der Finsternis bekommen und wir dann den Platz an der Sonne, wenn man so sagen darf. Paulus hat Ähnliches geschrieben. 1. Timotheus 2, 5 und 6. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Also Jesus hat sich selbst als Lösegeld für alle gegeben. Also hier steht nicht viele, sondern wirklich alle. Für alle ist bezahlt worden. Der höchste Preis, der eigentlich bezahlt werden hätte können, ist bezahlt worden. Der einzige wahre, sündlose Sohn Gottes, der Menschensohn, war dieses Lösegeld. Und da hat Gott ein Tauschgeschäft gemacht. So ähnlich wie man mit Geld tauscht. Ja, ich gebe dir 100 Euro, du gibst mir dafür, was weiß ich, 5 Bücher. Ein blödes Beispiel, ist egal. Da tauscht man das Geld gegen Ware oder umgekehrt auch wieder die Ware gegen das Geld. Also Geld ist ein Tauschmittel und hier Lösegeld, ja, kann man es auch so sehen, Tauschmittel. Damit das für uns klar wird, dass da tatsächlich getauscht wurde. Ja, weil viele wissen, ja, Jesus war am Kreuz, da ist er gestorben und bla 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 und am dritten Tag ist er auch wieder auferstanden, weil das am Ostern so gefeiert wird. Aber nicht warum und wieso und weshalb. Dass er mit uns den Platz getauscht hat, das wissen viele gar nicht. Und manche wissen es zwar und ja, sind da nicht dagegen, aber es hat den Herzensboden nicht erreicht. Und dann wirkt es nicht so recht. Das ist das Problem der Sache. Und darum beschäftigen wir uns immer wieder mit diesem Thema. Der Vater hat diesen wertvollen, heiligen Jesus gegen die wertlosen Sünder eingetauscht. Ich sage deshalb wertlos, weil die Sünder waren von Gott getrennt und in Ewigkeit verloren. Ja, da war kein Wert da, weil Trennung nicht mit Gott in Verbindung und verloren. Wo soll da ein Wert sein? Darum behaupte ich, die Sünder sind wertlos. Obwohl sie aber trotzdem in Gottes Augen nicht wertlos waren, sondern wertvoll, weil sie doch alle seine innig geliebten Geschöpfe waren. Es ist die Sicht Gottes, aber an sich, aus der rechtlichen Sicht, sind Sünder wertlos. Aus Gottes Sicht sind sie wertvoll und geliebt, weil er sie geschaffen hat. Und diese Liebe hat ihn dazu bewegt, Jesus einzutauschen als Lösegeld, damit die Sünder wieder geistlich lebendig werden können und zu seinen Gotteskindern werden können. Anders geht's nicht. Es gibt auch Leute, die behaupten, alle Menschen sind Kinder Gottes. Das ist ein ganz großer Irrtum. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, das ist richtig. Aber zu einem Kind Gottes wirst du erst, wenn du durch den Glauben an Jesus wieder von Neuem geboren wurdest, weil das Evangelium, das Wort Gottes, der Same ist, der eben diese Wiedergeburt auslöst. Also darum ist der Tausch am Kreuz sehr wichtig. Und diese Aussage war auch einmal ein Buchtitel vom Bibellehrer Derek Prinz, wenn jemandem das was sagt. Und diesen Tausch am Kreuz, den müssen wir uns einfach genauer anschauen, um ein bisschen mehr davon zu verstehen, weil dann hat es riesige Auswirkungen auf alle die, die es wissen und auch glauben. Also Jesus wurde für die Menschen als Lösegeld eingetauscht. Aber was war das dann genau? Die Sünde, das ist das Wichtigste, wurde eingetauscht gegen Gerechtigkeit und Heiligkeit. Für uns ganz wichtig zu wissen. Unsere geistliche, innere, sündige Natur, die Erbsünde von Adam her, wurde eingetauscht gegen Jesu gerechte, heilige und göttliche Natur. Wenn du mal ernsthaft darüber nachdenkst, dann siehst du eigentlich, was da mit dir passiert ist. Was das für ein Wunder ist, was da passiert ist. Diese Sündhaftigkeit ist von dir weggenommen worden, auf Jesus gelegt und seine gerechte, heilige, göttliche Natur in dich hineingekommen durch diese Wiedergeburt, durch den Glauben. Jetzt sind wir gerecht gemacht, heilig gemacht. Darum sind wir heilig. Und der Folgeprozess ist dann, dass Heiligung geschieht. Das heißt, dass diese Heiligkeit auch sich in unserem Lebenswandel widerspiegelt. Das ist die Folge. Nicht so, ich lebe so brav, dann bin ich ein Heiliger. Umgekehrt. Der Herr hat uns heilig gemacht und aufgrund dessen leben wir ein anständiges Leben. Dann der nächste Punkt ist, Strafe und Gericht ist eingetauscht worden gegen Straffreiheit oder Freispruch. Ja, wir haben vorher gelesen in Jesaja 53, die Strafe für unsere Sünden lag auf ihm, sie hat ihn getroffen. Er wurde bestraft für das, was er gar nicht getan hat. Er wurde bestraft für das, was du und ich und was Adam getan hat. Für diesen Sündenfall, für diesen Egoismus, der da in den Menschen gekommen ist, wurde Jesus abgestraft, als er zur Sünde wurde. Und deshalb musste er sterben. Damit hat er uns den Freispruch erkauft. Ihr wisst vielleicht, Barabbas, ein Mörder, ein Verbrecher, war zum Tode verurteilt, war eingesperrt. Und die Juden konnten ja da zu diesem Festtag einen Verbrecher, einen Inhaftierten frei bekommen, als Gnadengeschenk. Aber sie haben sich nicht für Jesus entschieden, obwohl eigentlich Jesus der Gute gewesen wäre, sondern sie haben sich für den Barabbas entschieden. Und da wurde dieser Barabbas völlig überraschend und unverdient freigelassen. Sie haben die Gefängnistüre aufgemacht, wenn du dir das einmal bildlich vorstellst, haben ihm die Ketten von den Händen und Füßen genommen und er durfte rausgehen. So, als hätte er nie irgendwas verbrochen. Der hat Gnade bekommen. Das ist ein gutes Bild für uns. Wir sind genau so freigelassen worden, weil Jesus an unserer Stelle ans Kreuz gegangen ist. Also das gefällt mir immer, wenn ich da lese von dem Barabbas, weil das ist genau dieses Bild für uns. Und deshalb sind wir Freigelassene, frei von der Sünde, von der Strafe, von allem Übel. Ich glaube, dass es vielen so geht wie Barabbas und können es noch gar nicht so recht fassen oder auch nicht so annehmen, dass sie frei sind. Da geht es wahrscheinlich vielen Christen, den Namenschristen sowieso, weil denen wird das überhaupt nicht so gelehrt. Aber wir müssen sehen, weil Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, mit uns getauscht hat, ist für uns die Tür aufgemacht worden, die Fesseln von den Händen und Füßen genommen worden. Wir sind Freigelassene, wir dürfen in die Freiheit gehen. Das ist die volle Wahrheit. Und nimm's an, du und ich, wir sind jetzt straffrei geworden und entlassen. Freispruch. Keine Verurteilung mehr. Diese Verurteilung, die es vorher gab durch das Gesetz, sie gilt nicht mehr. Das ist uns alles erlassen. Ja, und wir wurden entlassen. Deine und meine Sünde ist gesühnt. Wir sind Sündlose. Die Schrift sagt, der Schuldschein, der in den Satzungen des Gesetzes gegen uns stand, ist gelöscht und zerrissen und weggetan. Kolosser 2,14, da steht es klar deutlich drin. Also sind wir von der Gebundenheit zur Freiheit gekommen, ja, weil Jesus für uns in die Gefangenschaft gegangen ist. Ja, als sie ihn im Garten Gethsemane gefangen genommen haben, da haben sie ihn gefesselt, dann haben sie ihm auch noch die Augen verbunden. Er wurde bespuckt und er wurde verspottet und er wurde geschlagen. Ja, er trug dieses Kreuz, das ist ein Joch auf seinen Schultern, an den Berg hinauf. Ja, und ist für uns dort ans Kreuz genagelt worden. Und dieser Jesus war nicht nur ein Gefangener der Römer, sondern da war er ein Gefangener Satans oder noch besser ein Gefangener der Sünde, weil er eben für uns den Platz eingenommen hat. Aber wir können wegen diesem Tausch, ja, und diesen Tausch hat er angeleiert, nicht wir. Wir können diesen Tauschplatz annehmen und da einsteigen. Da können wir jetzt in Freiheit von Satans Tyrannei sein, in Freiheit von dämonischer Aktivität. Dieses Joch ist über uns zerbrochen. Ja, versetz dich einfach einmal in die Lage von diesem Barabbas. Dann müsste das eigentlich irgendwann einmal aufleuchten. Hey, ich bin ja frei. Barabbas war frei und genauso bist du und ich frei. Ohne einen Verdienst. Galater 5,1 sagt uns hier, für die Freiheit hat Jesus uns frei gemacht. Halleluja. Genau, um frei zu sein, deshalb hat er das getan. Dann hat es auch geheißen, unsere Leiden, er hat sie getragen. Ja, unsere Krankheiten und Schmerzen ist eingetauscht worden gegen seine Gesundheit, sein Wohlergehen. Denken wir dran, was ich am Anfang gesagt habe. 30 bis 33 Jahre alt, kerngesund. Unmöglich, dass er krank sein konnte oder schwach oder depressiv oder sonst was. Weil er war sündlos. Und jetzt haben wir diese Position. Denken wir darüber nach. Alle unsere Leiden, könnte man eigentlich sagen, Jesaja 53, 4. Alle, nicht bloß ein paar, sondern alle unsere Leiden, Krankheiten, Gebrechen und Schwachheiten wurden auf seinen Leib gelegt. Das heißt, auf ihn übertragen. Von einer Person weggenommen, auf die andere draufgelegt. Und er trug alles für uns. Wie heißt er? Er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm vor seinen Schlechter oder so ähnlich. Und genau dürfen wir das so sehen, diese Übertragung, dass seine vollkommene Gesundheit auch auf uns, den Glaubenden, übertragen ist. Da schließt sich der Kreis. Und das ist der Grund, was da am Kreuz passiert ist, dieser Tausch, das ist der Grund, dass wir als Christen eigentlich total gesund und fit sein sollen und können. Jesus hat ja in seinem Dienst aufgezeigt, dass Heilung Gottes Wille ist. Matthäus 8, 17 steht klar und deutlich und das bezieht sich auf Jesaja 53. Es gibt da ein paar tolle Beispiele, wie zum Beispiel Abraham und Sarah, die so und so alt waren und der Herr ihre Jugend erneuert hat und sie waren wieder so jung und fit und gesund, dass sie wieder Nachkommen bekommen konnten. Und das ist auch sehr interessant, das war ein mächtiges Wunder Gottes, weil Gott sein Wort, das er Abraham gegeben hat, eingelöst hat. Weil Gott sein Wort nicht hinfallen lässt oder sagt, ach, was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Gott hält Wort, er ist kein Lügner. Oder auch Hiob zum Beispiel oder die Schriftstelle im Psalm 103,5, da heißt es, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler, zeigt uns auch, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Ja, die Stelle im Hiob, das ist Hiob 33,25, ja, ist nicht gerade mein Lieblingsbuch, aber der Vers ist auf jeden Fall toll. Nachdem es ja den Hiob wirklich dick reingegangen ist, heißt es zum Schluss, sein Fleisch wird frischer sein als in der Jugendkraft. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Kannst du dir mal rausschreiben, Hiob 33,25, als Verheißung für dich. Dein Fleisch wird frischer sein als in der Jugendkraft. Du wirst zurückkehren zu den Tagen deiner Jugend. Was beim Verstand nicht möglich ist und im Natürlichen auch nicht möglich ist, bei Gott ist es möglich. Beim Glaubenden ist es möglich. Dann ist noch was getauscht worden. Angst und Stress gegen Freimut und Frieden. Die Schrift sagt, wir haben nicht einen Geist der Angst oder Furcht oder Stress, habe ich dazu gefügt, den Stress, empfangen, sondern einen Geist des Glaubens und der Liebe und des Friedens und der Kraft. Ja, 2. Timotheus 1,7 sagt uns klar, wir haben Frieden mit Gott. Wir sind mit ihm versöhnt. Er hat uns seinen Frieden ins Herz gegeben. Ja, das ist eine feine Aussage. Wir sind von der Finsternis zum Licht gekommen. Noch besser, wir waren Finsternis, sagt der Paulus in Epheser 5,8. Wir waren Finsternis, wir waren nicht nur in der Finsternis, wir waren die Finsternis eigentlich, die Menschen. Ja, wir Menschen haben diese Sünde in die Welt gebracht. Es waren nicht die Tiere, es war nicht Gott, es war nicht der Satan. Der Satan hat es verführt, aber wir Menschen, das heißt, unser Urvorfahre, Urahn, Adam und seine Eva, haben die Sünde in die Welt gebracht, weil sie etwas getan haben, was sie nicht tun hätten sollen. Von diesem Baum zu essen, und der Herr hat ihnen klar gesagt, wenn du isst, wirst du sterben. Warum? Weil eben die Sünde Einzug genommen hat. Aber jetzt ist ein Tausch geschehen. Als Jesus am Kreuz starb, kam die Finsternis, in der wir waren oder die wir waren, über ihn. Ja, das war so heftig und es ist auch zum Zeichen geschehen, dass in dem Moment, als Jesus starb, sogar die Sonne verfinstert wurde. Es gab sozusagen eine Sonnenfinsternis, aber eine nicht natürliche, sondern eine übernatürlich gewirkte, von Gott gewirkte Sonnenfinsternis zum Zeichen, dass die Finsternis auf Jesus gekommen ist. Aber jetzt leben wir im Licht. Und wir sind sogar das Licht, sagt Matthäus 5,14. Weil er in uns ist, Er ist, ich habe schon oft gesagt, er ist die Glühbirne in uns, das Leuchtmittel, und wir sind die Lampe, wir leuchten deshalb. Kann man sich das vielleicht vorstellen. Ja, für uns scheint die Sonne, wir haben den Platz an der Sonne jetzt. Für uns ist der Himmel offen, weil über Jesus ist die Finsternis hereingekommen. Eingetauscht sind wir worden. Von geistlicher Schwachheit zu geistlicher Kraft ist getauscht worden. Wir Menschen ohne Jesus, wir waren geistlich schwach und Jesus war stark. Er konnte Wunder wirken, wir nicht. Aber Jesus wirkte Wunder, weil er war stark, er war gesalbt, er war halt einfach ein geistlicher Mensch und kein Sünder. Aber was er getauscht hat mit uns, wurde er ein schwacher Mensch. Er konnte sich selber nicht retten. Ja, wie doch der andere gesagt hat, der neben ihm am Kreuz hing, wenn du schon Gottes Sohn bist, dann steig herunter und so weiter. Ne? Es ging nicht. Er hat diese Kraft, diese wunderwirkende Kraft abgelegt. Also der Vater hat es weggenommen von ihm, weil es kann nicht auf einen Sünder liegen. Und Jesus war der Sünder. Er war dann auch ein schwacher Mensch und deshalb starb er auch. Die Herrlichkeit Gottes ist von ihm weggegangen. Aber wir haben jetzt den Geist der Herrlichkeit empfangen. Gott hat uns diesen Heiligen Geist gegeben. Das ist auch so ein Thema, über das wir noch stärker nachdenken sollen, weil es viel zu wenig aktiv ist, dieser Geist der Herrlichkeit. Das liegt nicht am Heiligen Geist, sondern es liegt an dem, wie die Christen mit dieser Sache umgehen. Jetzt können wir durch den Heiligen Geist geistlich stark werden und sein und im Namen des Herrn Jesus in dieser Vollmacht auch handeln. Und Jesus sagte eigentlich deutlich, dass wir, die Glaubenden, auch die Werke tun sollen, die er getan hat. Wenn Johannes 14, 12 liest, von dem noch größere will ich ja gar nicht reden vorerst. Ja, gut, wieder ein Punkt. Was noch am Kreuz getauscht wurde, ist Armut gegen Überfluss. Jesus war reich und wurde um unseretwillen arm, sagt 2. Korinther 8, 9. Das heißt, er besaß nichts mehr. Er hing pudelnackt an diesem Kreuz. Sein Gewand wurde zerteilt oder ausgeteilt und das eine beste Stück, das wurde verlost. Er hatte nichts mehr. Null und nichts. Ja. Damit nahm er unseren Platz ein. Unsere Armut hat er angenommen und hat seinen Überfluss, seinen Reichtum uns geschenkt. Die Bibel sagt, dass wir alle Zeit in allem Genüge und Überfluss haben werden und sollen. 2. Korinther 9, 8. Und er hat uns gesegnet mit allen geistlichen Segnungen der Himmelswelt, wenn es Epheser 1, 3 liest. Das sind so diese wichtigsten Verse, mit denen wir arbeiten müssen, die wir ja, in unser Herz eindringen lassen müssen, damit es auch Frucht hervorbringt. Weil wenn es bloß im Hirnkasten stecken bleibt, da steckt der Zweifel auch gleich um die Ecke. Oder der Gedankengang, der sagt, schau doch hier hin, schau doch da hin, wie soll denn das gehen? Ja, das ist der Verstand. Aber das Herz ist ein bisschen was anderes. Und da muss das Wort hin und da wird es auch dementsprechend die Frucht bringen. Getauscht wurde auch der Fluch gegen Segen. Als Jesus am Holz hing, nahm er den Fluch des Gesetzes, wie er im 5. Mose 28 beschrieben ist, auf sich. Und das legitimiert uns, im Segen von Abraham, im Segen Gottes zu leben. Beweis ist Galater 3, 13 und 14. Ja, das ist Gottes Plan und Gottes Wille. Galater 3, 9 und 29 ist auch noch dazu zu erwähnen. Es wurde auch getauscht von Verdammnis zur Rechtfertigung. Jesus wurde verdammt. Ja, das heißt in Jesaja 53, 10, dass es Gott gefallen hat, ihn zu zerschlagen. Es war Gottes Gefallen, diesen seinen Sohn da ans Kreuz nageln zu lassen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber er sah nicht mehr seinen Sohn in diesem Menschen. Er sah den sündigen Menschen. Er sah die Sünde. Und deshalb hat es ihm gefallen. Weil damit die Sünde weggetan wurde und gesöhnt wurde. Und das war das, was Gottes Plan war. Und darum hat es ihm gefallen, ja, dass er diesen Jesus, seinen Sohn, geopfert hat, damit wir durch Glauben gerechtfertigt werden. Römer 3, 24, das sagt. Durch Glauben gerechtfertigt. So einfach eigentlich, oder? Ohne irgendwelche Werke, ohne Leistung. Einfach durch Glauben an das, was Jesus am Kreuz getan hat. Durch Glauben, dass er für uns als Lösegeld eingetauscht wurde, sind wir gerechtfertigt worden. Mein Gerechter wird aus Glauben leben, heißt es in der Schrift. Und dann gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt, für die, die an Jesus und sein Opfer glauben. Römer 8,1. Gibt es nicht mehr Verdammnis. Und wenn du Verdammnisgefühle hast, dann sind sie Lügen. Vorausgesetzt, du bist einer, der gläubig wurde und wiedergeboren ist. Trennung von Gott zur Gemeinschaft mit Gott ist auch ein Tausch. Jesus sagte am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sehen wir wieder, Gott hat ihn verlassen. Ja, und damit hat er uns angenommen. Oder er kann uns annehmen, wenn wir auf ihn zugehen. Wer im Glauben zu Gott kommt, wird angenommen, weil Jesus eben getrennt wurde, weil er Jesus verlassen hat. Wir sind durch sein Blut mit Gott versöhnt. Das trennende Element, die Sünde, ist gesöhnt. Da sind wir versöhnt. Wir haben Zugang zu dieser Gnade und wir dürfen uns ihm nahen, sagt Jakobus 4,8. Und wer sich zu ihm naht, der ist dann wie die Rebe, die am Weinstock ist. Von Ablehnung zur Annahme. Jesus wurde von den Menschen und von Gott abgelehnt. Ja, die Menschen haben ihn abgelehnt, kreuzigt ihn, haben es geschrien. Gott hat ihm auch nicht mehr geholfen, weil er das Opfer war. Aber wir sind Angenommene, versöhnt mit Gott, Römer 15, versöhnt, du und ich, wir sind versöhnt mit Gott. Ja, wenn jemand nur den strafenden Gott im Nacken sitzen hat, Angst vor Gott, er könnte mir irgendwo irgendwas schicken, damit ich gestraft werde, der denkt noch falsch. Die Strafe lag auf Jesus, haben wir gelesen. Ja, die ist nicht mehr für dich. Für dich ist Rechtfertigung aus Glauben. Vom Tod zum ewigen Leben ist getauscht worden. Sein Tod hat uns das ewige Leben beschert. Römer 6,23 sagt es sehr deutlich. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das spricht für sich selber. Oder Johannes 5,24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und so ist klar, deutlich, wer hört und glaubt, der ist freigemacht vom Gericht. Er ist vom Tod zum Leben übergegangen. Dann wurde getauscht das Gesetz der Sünde gegen das Gesetz des Geistes. Jesus hat dieses Zeitalter des Gesetzes von Mose her beendet. Ja, das Gesetz kann uns jetzt nicht mehr verklagen, wenn du das weißt. Ja. Jesus ist das Gesetzesende jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Nur wenn jemand das Gesetz gepredigt bekommt und gesagt wird, das musst du halten und das glaubt, dann wird das Gesetz ihn auch immer noch verurteilen und anklagen. Ja, dann kann er nicht ins Gesetz des Geistes, weil beides gleichzeitig geht einfach nicht. Weil Jesus hat dieses Gesetz des Mose erfüllt, in zweifacher Weise sogar. Er hat als gerechter Mensch alle Gebote eingehalten, hat alles so gehalten, wie es im Gebot von Mose stand, ausgenommen die Gesetze, die die Menschen dann dazugefügt haben, die Schriftgelehrten. Das ist wieder ein anderes Thema. Und hat als Sünder die gerechte Todesstrafe erlitten, als er diesen Tausch gemacht hat, dass er zur Sünde wurde. Dann kam die Todesstrafe auf ihn, die das Gesetz forderte von einem Sünder. Und somit hat der Jesus auch hier das Gesetz erfüllt. Die Forderung, den Tod, hat er erfüllt. Zuerst die Forderung, alle Gebote zu halten, hat er erfüllt. Und dann als Sünder eben die Todesstrafe, die im Gesetz verankert war, hat er auch erfüllt. Und dann hat er ein neues Gesetz offenbar gemacht, das Gesetz des Geistes. Ja, die Gesetzmäßigkeit des Glaubens und der Liebe und vom Heiligen Geist geleitet zu sein, das ist das Neue, das, was wir hier jetzt im neuen Bund haben. Wir sind aus der Sklaverei des Gesetzes mit Lösegeld herausgekauft worden. Ja, die Schrift sagt, wir haben nicht mehr einen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern einen Geist der Sohnschaft und deshalb können wir unseren Gott Papa nennen, jetzt mit meinen Worten. Das war Römer 8,15. Letzter Punkt, was getauscht wurde, von der dämonischen Herrschaft zum Engelsdienst. Ja, die Schrift sagt uns, dass uns Jesus aus dem Machtbereich der Dämonen und der Finsternis herausgeholt und in das Licht seiner Liebe und Gnade gestellt hat. Kolosser 1,13. Und jetzt dienen uns die Engel Gottes. sagt Hebräer 1,14. Ja, wir sind aus der Herrschaft Satans, aus der dämonischen Herrschaft, freigemacht worden. Vorher waren wir diesen Fürsten der Welt schutzlos ausgeliefert, aber jetzt stehen wir Christen unter Gottes Schutz, unter Gottes Herrschaft. Und jeder hat einen Engel zur Seite gestellt bekommen, der ihn behütet und beschützt und bewahrt und gegen die dämonischen Mächte, die uns attackieren, ankämpft. Ja, das war dieser Tausch, eine Riesensache. Wir waren Sünder, ja, du und ich. Und auch wenn vielleicht jemand behauptet, ja, ich war ein guter Mensch, ich war kein Sünder. Doch, du warst ein Sünder, weil du die Sünde vom Adam her in deinem Blut hattest geerbt. Ein hoffnungsloser Zustand, auf Ewigkeit verloren und verdammt. Es gab keinen Ausweg. Selbst der beste Mensch hat es nicht geschafft. Aber Gott hat eingegriffen und hat unseren miserablen Zustand auf Jesus übertragen. Das ist geschehen, das ist vollbracht. Jesus hat selber gesagt, es ist vollbracht. Und wenn du dich davon überzeugen willst, dann studier die Bibel. Stell dir mal vor, wie ein Mensch aussieht, wenn man ihn so foltert wie Jesus. Vielleicht kannst du dir da ein Bild machen oder nimmst da irgendein Bild von Schauspielern, die man so hergerichtet hat, wie Jesus am Kreuz war, um dir ein bisschen zu helfen. Aber stell dir das einmal vor. Ja, da siehst du, was eigentlich dein Platz gewesen wäre. Vielleicht kannst du dir auch mal vorstellen, wie Jesus als vollkommener Mensch war. Schwierig, aber weil wir ihn nicht persönlich kennengelernt haben als Mensch. Wie er war, ohne Sünde, ohne irgendeinen Makel, ohne irgendeine Krankheit, ohne irgendetwas. Also dieser Jesus hat ja nicht einmal einen Schnupfen haben können. Ja, das geht einfach nicht an so einem vollkommenen, sündlosen Menschen. Ja, er war ein Mensch außerhalb des Sündenfalls. Er kam vom Himmel, vom Heiligen Geist gezeugt. Er kam nicht von Adam. Er war ein göttlicher Mensch und er war voll der Herrlichkeit Gottes. Und da ist getauscht worden. Er hat unseren Zustand angenommen und jetzt können wir seinen Zustand annehmen. Das ist jetzt noch ein Teil, den wir auch noch dazufügen müssen. Das anzunehmen, das ist der vollkommene Zustand von Jesus, muss auch irgendwo auf uns übertragen werden, oder? Dieser kerngesunde, perfekte Zustand eines 33-jährigen Menschen im besten Alter, ja, das ist ein Teil A, den hat Jesus getan. Teil A, dass alles auf ihn, auf seinen Leib übertragen wurde. Alles Schlechte, alles Sündige, alles Kranke und Arme und was wir alles jetzt gesagt haben. Es ist auf ihn übertragen worden. Dort, als er eben ans Kreuz genagelt wurde. Jetzt kommt der Teil B noch, der muss auch noch geschehen, weil sonst ist ja für nichts gewesen, oder? Der Teil B, dass seine vollkommene Gesundheit jetzt oder seine vollkommene Gerechtigkeit jetzt auf uns übertragen wird. Ja, wenn wir im Glauben das nehmen, mit ihm tauschen, diesen Tauschhandel eingehen, dann kann das auf uns übertragen werden. Ja, das wie bei Hiob. Wie es heißt, er kehrte zurück zu den Tagen seiner Jugend. Er war wieder frisch und fit. Jesu Vollkommenheit und Segen muss eigentlich auf uns kommen. Es kann fast gar nicht anders sein, weil er eben den ersten Teil getan hat. Und so muss das alles, was er getan hat, auf uns überströmen. Ja, eine Übertragung muss wieder stattfinden, von der geistlichen Ebene auf die irdische Ebene. Ja, weil im Geistlichen ist ja alles erledigt, es ist alles geschehen. Ja, dieser Tausch am Kreuz, das Erlösungswerk, es ist geschehen und es muss zumindest stückweise an unseren Leibern zum Abschluss gebracht werden, an den Leibern der Gläubigen natürlich. Das geht's. Weil sonst hätte Jesus ja da am Kreuz umsonst gelitten. Also es muss eine Manifestation unseres Erbes in Christus, unserer Erlösung, stattfinden. Das ist eine ganz legale Sache. Und dafür ist der Heilige Geist zuständig, dafür ist er da mit seiner Kraft. Und wenn wir uns ihm nahen, in seine Gegenwart des Geistes treten und diese Glaubensüberzeugung im Herzen dementsprechend auch mit Bekenntnissen untermalen, drücken wir sozusagen den Schalter, um diese Kraft des Geistes zu aktivieren, dass eben dieser Segen, all das, was getauscht wurde, auf uns überströmt. Durch unseren Glauben wird praktisch sein vollkommener Zustand, sein Segenszustand, ja, nicht sein Aussehen, nicht, dass jemand meint, dann schaue ich plötzlich aus wie Jesus, nein, sein Zustand wird auf uns übertragen, weil unser Zustand ist auf ihn übertragen worden. Und dann müssen wir diese Wahrheit annehmen. Nicht, dass du vielleicht jetzt denkst, naja, Hans, jetzt gehst du aber schon eine Nummer zu weit. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kann auch gar nicht sein oder so. Aber ich habe vorher schon gesagt, Abraham und Sarah, Hiob und der Psalmist, ich werde wieder jung wie ein Adler. Es sind Worte Gottes, die sind nicht einfach Buchstaben in einem alten Buch. Also fang an, diese Wahrheit anzunehmen, zu glauben. Sie steht für die Glaubenden zur Verfügung. Und daran muss man arbeiten, dass man da ein Bewusstsein dafür entwickelt. Weil wir haben oft das Bewusstsein, uns geht so wie den anderen auch. Ja, man kann krank werden, ja, man braucht einen Doktor, man braucht eine Medizin, man wird alt und gebrechlich und schwächlich. Und irgendwann beißt man ins Gras, gibt man den Löffel ab oder so. Das ist das Bewusstsein, das die Menschen haben, weil es immer schon so war. Aber es ist nicht der Maßstab der Bibel. Das ist der irdisch gesinnte Verstand und der hat mit den geistlichen Dingen einfach Probleme. Aber durch die Wiedergeburt, durch diesen Tausch am Kreuz, ist unser rechtmäßiges Erbe eben, dass wir den Zustand von Jesus auf uns übertragen bekommen. Egal in welcher Art und Weise. Christus in uns, das ist das, mit dem wir uns identifizieren müssen, mit diesem Jesus. Ja, und das ist ja das Problem, das viele Christen haben und das nicht checken, die geistlichen Dinge der himmlischen Welt nicht ergreifen und sich auch nicht damit intensiv beschäftigen. Und dann fallen sie zurück in so ein religiöses, schwaches und gesetzliches Christentum, die jeden Sonntag so ihren gleichen Gottesdienst abhalten und ansonsten, ja, wie man so schön sagt, den Herrgott und guten Mann sein lassen. Das ist nicht das, was Gottes Plan und Wille für uns als Christen ist. Das passt nicht zusammen. Darum beschäftigen wir uns mit Geistlehre, damit wir eben Glaubende sind und nicht Schriftgelehrte, ja, nicht Zweifler und nicht Heuchler und nicht sonst irgend komische Vögel. Und wir wollen das erkennen und dann eben auch in unserem Leben hervorbringen. Frucht bringen, weil wir am Weinstock sind wie die Rebe. Der Vater hat ja seinen Sohn nicht umsonst für uns eingetauscht. Es ist ja Gottes Wille, dass wir eben dieses von Jesus auf uns übertragen bekommen. Ja, logischerweise, oder? Und Jesus will auch sehen, wie sich sein Leiden auch gelohnt hat. In Jesaja 53, 11 heißt es, um der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Ja, wenn Jesus sieht, wie wir gesegnet werden, wie wir geheilt werden, wie es uns gut geht, wie seine Segnungen uns erreichen, da sättigt er sich dran. Das ist Labsal für diesen Jesus. Er freut sich. Hey, ja, ich habe es nicht umsonst getan am Kreuz. Er will das sehen. Es ist Gottes Wille. Und da ist auch wieder ein Punkt, an dem viele scheitern. Wenn ihnen nicht sicher ist, dass das Gottes Wille ist, dann tut sich dein Glaube schon furchtbar schwer. Dann ist der Glaube höchstens irgendein Wunschdenken, aber nicht der Glaube. Ich meine, ich habe ja vorher schon gesagt, teilweise muss es zumindest offenbar werden. Klar, es ist nicht unbedingt einfach, das alles im Glauben so zu nehmen. Aber es wird der Tag kommen, wo sich das alles zu 100% erfüllt. Wenn ich 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2 lese, da schreibt er hier, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also wenn wir ihn sehen, wie er ist, wenn er uns begegnet, wenn er wiederkommt, wenn wir unsere Leiber umgestaltet bekommen, verwandelt werden, entrückt werden, wie es auch immer genannt wird, dann werden wir ihm gleich sein, wie er. Jetzt haben wir durch den Geist die Anzahlung für dieses Erbe, also können wir zumindest ein Stück weit diese Gesundheit und diesen Segen von Jesus in unserem Leben haben. Und dann wird er unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, sagt Paulus im Philipper 3, 21. Umgestalten, ja, Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Wenn man sich mal das vorstellt, wie wird das sein? Ja, da ist der Verstand dann wieder überfordert. Wenn es plötzlich zack macht und dann sind wir vollkommen wie er. Können wir durch die Wand gehen, können wir sagen, jetzt bin ich da, morgen bin ich da. Fast unglaublich, oder? Aber so wird es sein. Jetzt ist halt unser Leib der Niedrigkeit noch nicht verherrlicht. Das ist noch in der Warteposition. Das ist unser leidiges Problem. Deshalb müssen wir uns durch Glauben diese Dinge aneignen. Und durch Glauben an diesen Tausch am Kreuz. Ja, dann nützt es dir nichts, wenn du weißt, um den und dem Datum kommt Jesus scheinbar wieder. Ja, und wenn dir plötzlich jemand das wirklich weiß und sagt, Jesus kommt wieder am 31. Dezember 3024, ja, was machst du dann? Ein langer Trost hin, oder? 3024, ja, nicht falsch verstehen. Zum Beispiel. Dann nützt dir das einfach nichts. Das müssen wir jetzt wissen, was nützt uns heute was? Was bringt uns für heute, hier und jetzt unser Glaube was? Das ist wichtig. Da müssen wir uns fixieren drauf. Aber wie gesagt, auch jetzt ist schon teilweise möglich, dass diese Übertragungen von Jesus auch auf uns kommen, weil unser Zeug ist auf ihn gelegt worden. Das ist einmal fix. Das kann niemand mehr ändern. Der Tausch am Kreuz ist geschehen. Und jetzt ist der Glaube, der das ergreift, damit es sich auch an unseren irdischen Leben manifestiert. Und man liest auch immer wieder von Wunderheilungen oder hört davon. Und manche haben auch schon selber Heilungen oder Segnungen und Wunder erlebt. Also die Möglichkeit besteht, dass man nicht sagen, ja, wie es halt auch Leute gibt, die sagen, ja, jetzt tut der Herr momentan nichts, jetzt ist nicht die Zeit. Die Zeit der Apostel ist vorbei oder irgend so ein Käse, weil bestimmte Verse total falsch verstanden und ausgelegt werden. Also wenn dich eine Not bedrängt, egal ob es eine Krankheit ist, ein Schmerz, ein Mangel, dich gegen dich kämpft, deinen Leib der Niedrigkeit attackieren, dann besinne dich wieder auf diesen Tausch am Kreuz. Schau auf Jesus, schau auf das Kreuz und proklamiere diese Wahrheiten. Das ist der Schlüssel dazu, dass eben auch Heilung und Befreiung und Segen in dein Leben kommt. Man hat ja schon manchmal Zeugnisse gehört oder gelesen von Leuten, die kurz in den Himmel schauen durften, so kurz Entrückung oder Vision hatten, und sie berichteten oft einmal von ihren verstorbenen Angehörigen, die sie dort gesehen oder sogar getroffen haben. Egal, ob sie nun als Baby gestorben sind oder als Greis, im Himmel waren sie alle nach deren Beschreibung so circa 30 Jahre alt. Da muss uns auch ein bisschen zu denken geben. Das heißt praktisch, Jesus hat auch bei denen äußerlich Gestalt angenommen. Also sie wurden praktisch schon verwandelt in das Bild von Jesus. Also geh, wenn du diesen Segen haben willst, geh ins Gebet des Glaubens, nahe dich zu Gott, tritt in Kontakt mit der himmlischen, geistlichen Welt und empfange diese Dinge, die da getauscht wurden, wo Jesus auf dein Zeug auf seinen Leib nahm, dass du mit seinem Zustand auf deinen Leib und auf dein Leben kommt. Ja, das ist rechtens. Die Schrift sagt, wir haben Christus angezogen in Galater 3, 27. Wir sind umkleidet mit Christus. Ja, die waren wahrscheinlich damals schon ein Stück weiter wie wir heute. Aber wir müssen auch wieder diesen Jesus anziehen, umkleidet werden, dass diese Dinge in unserem Leben noch mehr zur Offenbarung kommen. Durch Glauben geschieht Übertragung vom Werk des Kreuzes. Ja, und da gibt es ein paar unterstützende Möglichkeiten, indem dass man zum Beispiel Menschen die Hände auflegt und betet oder Befehle ausspricht, indem dass man einen Dämon austreibt, einen Fluch bricht. Auch unter der Salbung, wenn sich die Christen im Gottesdienst versammeln und Lobpreis machen, kann sowas geschehen, eine Übertragung, eine Freisetzung dieser Segnungen, des Tausches. Manchmal geschieht es einfach nur durchs Hören der Wahrheiten von Gottes Wort. Wenn man mit einem offenen Herzen hinhört oder die Bibel liest, ich kann mich da erinnern, da war ich noch gar nicht so lange gläubig. Ich hatte Urlaub und habe mich da in mein Zimmer gesetzt und habe einen Römerbrief gelesen. Und plötzlich kam die Kraft Gottes so stark auf mich und hat mich ein Stück freigesetzt. Ja, das kam nur durch das Lesen und Hören im Herzen von diesem Wort Gottes. Ein weiterer Punkt ist auch das Abendmahl. Wenn du ein Abendmahl nimmst, da hast du sogar symbolisch etwas Sichtbares, das deinem Glauben vielleicht noch ein bisschen aufhilft und einen Kick gibt, wenn du Brot und Wein zu dir nimmst und erkennst, dass das eigentlich inhaltlich sein Fleisch und sein Blut ist. Aber nicht bloß ein Brot und ein Wein. Jesus hat gesagt beim letzten Abendmahl, dies ist mein Leib, als er dieses Brot brach. Und das ist mein Blut, als er den Kelch nahm. Ja, das hat er eindeutig gesagt. Matthäus 26 steht es drin, im Vers 26 und 28. Er hat seinen Leib für uns als Opfer gegeben, er hat sein Blut für uns als Opfer gegeben. Und im Abendmahl essen wir von seinem vollkommenen Leib, von seinem Fleisch. Ja, durch den Glauben nehmen wir eben dieses Fleisch zu uns, diesen vollkommenen Zustand, ja, wir nehmen es in uns auf. Ja, da hilft dir vielleicht auf, dass die Übertragung geschieht, dass sich das manifestiert, was er am Kreuz für uns getan hat. Er hat ja gesagt, es ist wahrhaftige Speise in Johannes 6, 55. Ja, es ist nicht bloß irgendeine Speise, sein Fleisch und sein Blut ist wahrhaftige Speise. Vielleicht könnte man es auch so verstehen, es ist beste Medizin. Ja, wir trinken sein heiliges, sündloses Blut und nehmen damit seine Heiligkeit und Gerechtigkeit in uns auf. Das ist eine Tauschsache da, gerade mit diesem Fleisch und Blut, mit Brot und Wein. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Johannes Kapitel 6, 54 bis 56. Beschreibt es sehr deutlich. Und dann sagt der Paulus auch, wir sollen es zu seinem Gedächtnis essen und trinken. Ja, nicht bloß, ja, feiert man Abendmahl, damit wir es auch wieder mal gemacht haben. Oder jemand denkt sich, ja, da war mal irgendwas, ja, da hat er mal Fleisch und Blut. Ja, das Abendmahl, das muss man halt so machen. Ja, oder wie die Katholiken, man muss halt mal zur Kommunion gehen, einmal im Jahr zumindest. Oder so. Nein, wenn wir dieses Fleisch und Blut, diesen Brot und Wein essen und trinken, sollen wir uns daran erinnern, ja, oder vielleicht auch so rum gesagt, nicht vergessen, was am Kreuz für uns geschehen ist, was er da getan hat, was für uns eingetauscht wurde. Ja, das ist das, wo es darum geht, dass wir da wieder einen Fixpunkt bekommen. Was ist das eigentlich? Was hat der da getan? Was ist das für ein Tauschgeschäft gewesen mit dem Lösegeld und so weiter? Dass wir das im Bewusstsein halten, im Fokus behalten und nicht aus den Augen verlieren und uns verzetteln mit Gesetzesdingen und Geboten und Offenbarungen, wann was passiert und Schlacht von Armageddon und so weiter. Das ist für uns überhaupt kein Thema jetzt. Das können wir sowieso nicht ändern und meistens wird es dann falsch verstanden und falsch ausgelegt. Aber das sind alles so Dinge, die kannst du gar nicht falsch verstehen, wenn du es normal denkend liest, oder? Okay, wenn der religiös Geschulter liest, der versteht vielleicht was anderes drin, ich weiß es nicht, aber als wiedergeborener Christ mit Heiligen Geist gefüllt, kannst du die Dinge eigentlich gar nicht falsch verstehen. Tut dies zu meinem Gedächtnis, hat er gesagt im 1. Korinther 11, 24. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch daran, was ich am Kreuz da getan habe, sagt Jesus. Was ich da für euch geopfert habe, was da getauscht wurde. Das Abendmahl ist auch eine Folge von dem ersten, sage ich nicht Abendmahl, dem Pascha-Mahl, als die Israeliten zum ersten Mal das Pascha-Lamm schlachteten, als sie dann aus Ägypten ausgezogen sind. Das war eine Riesensache. Ja, das war nicht bloß, haben wir ein Lamm geschlachtet, haben wir die Türpfosten angestrichen mit dem Blut. Die haben das alles genauso gemacht. Und dann heißt es in der Schrift, sie sind ausgezogen und kein gebrechlicher oder strauchelnder war unter ihren Stämmen. Keiner. Die wurden alle geheilt unterm Strich. Das waren lauter Sklaven, ausgeschunden damals von den Ägyptern. Die waren vorher nicht alle topfit. Sicher nicht. Aber sie haben dieses Fleisch und Blut von diesem Paschalam da genommen und Gott hat sie in dieser Nacht vollkommen wiederhergestellt. Hat sie topfit gemacht. Alle waren wieder topfit im Zustand eines 30- bis 33-Jährigen, sage ich jetzt mit meinen Worten. Und dann heißt es im Psalm 105, 37, dann führte er sie heraus mit Silber und Gold und kein Strauchelnder war unter seinen Stämmen. Da sehen wir, was dieses Opferlamm ausmacht, wenn es im Glauben genommen wird. Gut, also Jesu Persönlichkeit, Jesu Charakter, seine Gerechtigkeit und Heiligkeit strömt auf uns über, wenn wir das im Glauben nehmen, diesen Tausch. Ja, dann werden die Christen nicht bloß sagen, dass sie gerecht und heilig sind, dann werden sie es auch leben. Dann werden sie auch nach außen diese Gerechtigkeit und Heiligkeit darstellen. Dann hat sich erfüllt, dass Christus in ihnen Gestalt angenommen hat, wie Paulus im Galater 2,20 auch sagte, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, nicht mehr sein Ego lebt, sondern er lebt, weil Jesus in ihm lebt. Und er lässt Jesus durch sein Leben leben. Und das hat sich Gott so gedacht, sollte nicht bloß bei Paulus so sein, sondern so sollen alle Christen eben verwandelt werden, eintauschen mit Jesus, damit Jesus durch uns auf dieser Welt weiterleben kann. Sich durch uns präsentieren der Welt, ja, durch uns einen Ausdruck hineinbringen in die Welt, durch uns das Reich Gottes in die Welt zu bringen, durch uns das Evangelium zu verkünden, durch uns will er Zeichen und Wunder wirken, heilen, durch uns will er den Mächten und der Gewalten der Finsternis Einhalt gebieten und sie vertreiben, unter die Füße seines Jesus legen oder auch unter unseren Füßen sie zertreten. Und so gewinnt Christus in uns Gestalt, Galater 4,19 sagt uns das klar. Wenn du dir vorstellst, wenn Jesus heute leben würde, in dieser modernen Zeit, ich glaube nicht, dass Jesus heutzutage auf dem Esel reiten würde. Was für ein Fahrzeug das er dann hat, ich weiß es nicht, oder hätte. Aber ja, er war angepasst an diese Zeit. Ja, er hätte auch von Kleidungsstil anders mit Sicherheit, weil ja, es ist halt einfach damals so gewesen, da war es so toll, wenn jemand einen Esel gehabt hat, um vorwärts zu kommen. Und heutzutage haben wir halt ein Auto oder ein Flugzeug oder solche Mittel. Aber eben, es geht nicht um das Äußere, sondern es geht um das Innere, um seine Weisheit, sein Wissen, seine Liebe, seine Gnade und seine Kraft. In der sollen wir leben, weil in der werde Jesus heutzutage auch leben. Und es soll sich auch das erfüllen, wie Johannes 14,12 sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Das Erlösungswerk befähigt uns dazu. Darum, ja, beschäftigen wir uns ja mit dem Thema. Und denken wir dran, das Erlösungswerk ist immer gerade jetzt gültig. Die Gegenwart ist ausschlaggebend. Gerade jetzt kann dieser Tausch stattfinden. Ja, er hat deine schon genommen, jetzt nimmst du seine. Entscheide dich im Glauben. Nimm seinen Zustand. Mach den Tausch, ja, vollkommen. Trete vor den Gnadenthron. Der Glaube ist immer jetzt. Jetzt muss es stattfinden. Jetzt kann es geschehen. Da müssen wir umdenken. Ja, die meisten Christen hoffen darauf, dass Gott etwas für sie tut. Wenn sie Glück haben oder wenn sie gut genug gelebt haben, meinen sie. Aber sie schauen nicht auf das, was Jesus bereits getan hat. Ansonsten ist, so ist es für sie nicht greifbar. Es ist nicht, ja, gegenwärtig für sie. Das klappt es oft nicht. Also sieh, was Jesus bereits getan hat und nimm es für dich an. Gut, da bin ich jetzt fertig. Jetzt machen wir noch ein Gebet hinterher. Und sag, danke, himmlischer Papa, Vater Gott, danke, dass du Jesus für uns eingetauscht hast. Und dass du für uns mit diesem Lösegeld Freiheit erkauft hast. Jesus, du hast mit mir Platz getauscht und ich tausche den Platz mit dir. Ja, jetzt nehme ich diesen Tausch am Kreuz für mich an. Ich empfange jetzt deinen Zustand, ja, deinen vollkommenen Zustand, weil du meinen unvollkommenen Zustand auf dich genommen hast. Ich danke dir, Jesus, du bist mein Erlöser, du hast mich erlöst. Preis und Ehre sei dir. So könnte man da beten und auch Glaubensbekenntnisse zu diesem Tausch am Kreuz machen. Und jetzt, wer es im Glauben nehmen kann, wir wollen jetzt den Herrn dafür auch preisen und danken.